Vis-à-vis.
Elena Semichin, wir befinden uns beim Club der Besten, ganz im Süden von Italien, in Kalabrien. Dass Ihnen Wasser ein vertrautes Element ist, verwundert jetzt nicht wirklich. Aber sind Sie eher der Typ Meer oder der Typ Pool?
Weder noch, würde ich sagen. Ich bin nicht so gerne im Wasser, auch wenn das mein Beruf ist inzwischen. Ich glaube, ich bin eher lieber so am Strand oder auf der Liege.
Okay, das muss ich jetzt aber nochmal nachfragen. Also wirklich klar, Schwimmen getrennt, Beruf, kein Hobby, verschwimmt es nicht miteinander irgendwann?
Nein, überhaupt nicht. Also ich war ja nie so eine Wasserratte. Und irgendwann bin ich ja so zum Schwimmen gekommen durch ein Sportabzeichen. Und da haben wir mit 13 Jahren festgestellt, dass ich überhaupt nicht schwimmen kann. Und da habe ich ja erst überhaupt Schwimmen gelernt. So, das heißt, ich habe mich nie wirklich immer wohl gefühlt im Wasser. Aber irgendwann war der Sport für mich einfach wie ja, eine Chance, was aus dem Leben zu machen. Eine Chance, die Welt zu sehen und auch irgendwie sich selber zu beweisen, ich kann was. Ich glaube, wäre das damals eine andere Sportart, wäre ich auch in einer anderen Sportart erfolgreich. Das war einfach der Wille.
Die Sporthilfe lädt ja jedes Jahr alle Medaillengewinner von Weltmeisterschaften oder Olympischen und Paralympischen Spielen ein. Die ganze deutsche Sportelite also, Sie gehören dazu. Was bedeutet Ihnen das?
In erster Linie natürlich eine große Ehre, weil du hast ja einfach, egal wo du hinguckst, egal mit wem du sprichst, die haben ja eigentlich genau das erreicht, was du ja auch irgendwie erreicht hast. Und du bist so auf demselben Niveau mit allen und kannst dich über unterschiedlichste Sachen unterhalten und man wird sofort verstanden. Das heißt, seien das jetzt tolle Momente im Sport, schwierige Momente im Sport oder auch einfach emotionale Sachen, die man jetzt vielleicht auch nicht so mit jedem bespricht. Aber hier fühlst du dich immer so direkt angekommen. Du fühlst dich hier am richtigen Platz sozusagen, weil einfach jeder das so nachempfinden kann, wahrscheinlich, was du selber erfahren hast.
Ihre Eintrittskarte in diesem Jahr war der WM-Titel. Ist noch gar nicht so lange her, im August. Knapp damals den eigenen Weltrekord verpasst. Wie war das in Manchester?
Das war für mich eine große Überraschung, natürlich auch für meinen Trainer. Weil gerade jetzt aus der Situation heraus, nach der Chemo, nach der ganzen Vorgeschichte, wussten wir eigentlich nicht, womit wir rechnen können. Und das Training haben wir natürlich umgestellt, weil einfach der Körper nicht mehr dasselbe ist wie vor dem Krebs. Und da haben wir gedacht, ja, mal gucken, was da noch geht. Und dann waren wir ziemlich überrascht, dass doch die Ergebnisse so gut waren. Und das war ja eine schnellere Zeit als in Tokio. Also ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden und gelassen und freue mich daher auch auf meine Spiele jetzt in Paris nächstes Jahr.
Die Chemotherapie war ja aufgrund eines Hirntumors, mit dem Sie damals noch in Tokio bei den Paralympics unterwegs waren. Sie haben es gerade angesprochen, ich glaube, es war erst die WM war ein halbes Jahr nach der Chemo oder sowas. Hätten Sie damals gedacht, dass Sie schon so schnell und so stark zurückkommen können?
Nein, eben nicht. Also für uns war das total Neuland, sage ich jetzt mal, weil keiner wusste, wie trainierst du überhaupt während so einer Chemotherapie. Und ich hatte ja 13 Zyklen, das heißt, das war ja über ein Jahr, 13 Monate. Und keiner wusste, was kann der Körper überhaupt mitmachen, was hält man aus. Deswegen war ja auch nicht wirklich klar, schwimme ich bei der WM und wird das erfolgreich oder nicht. Das war eine komplette Überraschungstüte, sage ich jetzt mal so, die WM. Und dann nach dem Erfolg war natürlich klar, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben da uns ein gutes System, sage ich jetzt mal, zurechtgelegt. Und ich hoffe, dass es dann auch in Paris klappt und läuft.
Sie haben, nachdem es öffentlich wurde, die ganze Zeit in dem Heilungsprozess nach außen ziemlich stark und positiv gewirkt. Wie haben Sie das geschafft?
Also im ersten Moment hat mich natürlich die Diagnose auch erschüttert. Ich hatte auch Angst und war auch emotional für mich und für meine Familie. Klar, dass so eine Diagnose hört man jetzt nicht so gerne, sage ich jetzt mal. Und das hat mich erstmal auch natürlich verunsichert. Was kann ich erwarten? Aber dann, als ich nach der OP aufgewacht bin, war ich einfach so heilfroh, dass das dann doch so gut, sage ich jetzt mal, ausgegangen ist. Und ich hatte einfach Angst, alles das, was ich mir erarbeitet habe, über die Jahre zu verlieren. Deswegen habe ich gedacht, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst deinen Weg und kämpfst dich jetzt noch durch die Chemo und machst noch weiter deinen Sport und das, was dich erfüllt und das, was du dir jetzt erarbeitet hast. Oder du bleibst jetzt einfach zu Hause, was ja auch okay wäre, und sagen, nee, ich bin jetzt krank und muss mich erholen. Aber dann war es das wahrscheinlich. Dann werde ich den Anschluss nie wiederfinden. Und dann habe ich mich ganz klar für den ersten Weg entschieden. und bin da sehr glücklich. Und das geht nur mit Optimismus und mit Motivation und mit positiver Energie. Anders geht's nicht.
Sind Sie die gleiche Elena wie vor der Diagnose, jetzt wo Sie geheilt sind? Oder wie hat Sie diese ganze Phase, der ganze Prozess vielleicht auch als Mensch verändert?
Ich würde schon sagen, dass sich so manche Züge in mir verändert haben. Ich denke, ich bin gelassener geworden als wie vor dem Krebs. Ich weiß natürlich jetzt auch durch meine jahrelange Erfahrung, was ich kann und wozu ich fähig bin, wenn es mir wirklich drauf ankommt. Aber ich bin jetzt auch so, ich lebe jetzt bewusster, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn ich jetzt früher Dinge unbedingt machen wollte und die immer auf später verschoben habe, das gibt's jetzt bei mir nicht. Ich denke mir jetzt, vielleicht habe ich kein Später mehr und ich muss den Jetzt leben und ich muss jeden Moment genießen und muss diese Dinge, die mich wirklich interessieren, jetzt machen. Weil was ist, wenn ich jetzt wieder irgendwann im Krankenhaus im Bett liege und ich weiß, ich habe nur noch ein paar Tage zu leben? Dann denke ich, was habe ich verpasst? Was würde ich noch gerne machen wollen, bevor ich sterbe? Und diese Gedanken haben mich sehr beschäftigt. Deswegen lebe ich jetzt, glaube ich, viel, viel bewusster.
Dann wollen wir in genau dieses Jetzt kommen machen, einen harten Break. Wie geht's Ihnen heute?
Heute geht es mir sehr, sehr gut. Jetzt nach der WM sehr viel zu tun gehabt, viel gearbeitet. Deswegen freue ich mich, dass wir heute hier bei dem tollen Wetter hier in Italien quasi am Strand sitzen dürfen und uns austauschen können. Das gibt mir ja auch sehr viel Energie wiederum für das, was noch kommt.
Ich habe Sie als eine sehr, ja, ich sag mal, meinungsstarke Sportlerin wahrgenommen, die sich auch gerne mal oder die sich auch mal kritisch äußert. Es ist immer ein großes Thema und gerade vor Olympischen und Paralympischen Spielen kocht es wieder auf. Thema Sportförderung in Deutschland. Wie sehen Sie die?
Ja, nach der letzten Diskussion, da macht man sich als Sportlerin schon Sorgen. Kann ich meinen Sport zukünftig noch irgendwie ausüben? Werden jetzt die Gelder so drastisch gekürzt, dass der ganze Nachwuchs quasi zugrunde geht? Weil wer kommt denn nach uns jetzt? Und wir müssen den Moment jetzt nutzen, unsere Struktur beizubehalten und sogar weiter auszuarbeiten. Und da zu sagen, wir müssen jetzt die Mittel kürzen, das ist ja wohl der falsche Ansatz. Das kann man nicht machen. Wir können jetzt nicht Stellen abschaffen, die uns Sportlern weiterhelfen, die uns bei der Entwicklung und bei den Verbesserungen hilft. Das passt nicht zusammen. Wir brauchen das Budget, wir brauchen die Unterstützung von außen. Und deswegen wäre das an mir ein großes Anliegen, dass da die Politik uns unterstützt als Sportler. Ich spreche ja für alle, jetzt nicht nur für Profisportler, sondern natürlich auch im Nachwuchsbereich oder Breitensport. Wir brauchen auch eine gesunde Gesellschaft.
Was würden Sie sich in Ihrem Fall spezifisch für den paralympischen Sport wünschen? Wenn Sie einen Wunsch frei hätten und mal so ein bisschen überlegen, oder was braucht es im paralympischen Sport in Deutschland?
Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Medienpräsenz. Ich finde, dass der, nicht nur im Parasport, wie viele Randsportarten haben wir, von denen man irgendwie nichts mitbekommt? Wir haben etliche tolle Athleten, aber fast keiner kennt sie in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das muss alles mehr in die Öffentlichkeit vermittelt werden und mehr zu der Gesellschaft bringen, dass auch da das Interesse auch geweckt wird. Ja? Diese sportliche Ambitionen bei unserer Gesellschaft, die werden irgendwie immer weniger. Gerade auch, weil ja auch das ganze Wettkampfmodus abschaffen möchte. Wie soll man dann überhaupt ein Interesse für Leistungssport haben, wenn das alles überall abgeschafft wird? Das funktioniert so nicht. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass der Sport generell in Deutschland ein bisschen wichtiger genommen wird und auch mehr wertgeschätzt wird. Ich glaube, das fehlt bei uns. Ja, nicht nur im Parasport, wie gesagt. Das ist leider ein großes Problem.
Es gibt zwei Events, die werden im nächsten Jahr definitiv eine große Aufmerksamkeit finden. Das sind die Olympischen und die Paralympischen Spiele in Paris. Wie gut sprechen Sie denn Französisch?
Oh, ich spreche absolut kein Französisch. Ich kann nur irgendwie so ein paar gebrochene Wörter. El Baguette oder so. Das war's dann auch.
War natürlich ein kleiner Spaß. Paralympische Spiele in Europa. Viele träumen davon. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, das wäre super. Also ich freue mich total, dass wir erstens keine lange Anreise haben. Wir müssen uns da nicht adaptieren und haben da nicht einen Jetlag, das mehrere Tage dauert, bis man sich wieder akklimatisiert. Das bringt natürlich sehr, sehr viele Vorteile mit sich. Und wir sind irgendwie zu Hause. Das heißt, Familie und Freunde können einfach mal sich in den Zug setzen und kommen. Das macht halt alles so ein bisschen zugänglicher, ne? Und da kann man das ein bisschen größer gestalten für sich mit seinem Fanclub, mit seiner Familie, mit Sponsoren, mit Partnern. Aber ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn das, war ja auch Thema in letzter Zeit, Spiele, paralympische Spiele, olympische Spiele auch bei uns im Land, in Deutschland zu machen. Das wäre natürlich der Oberkracher, ja. Das wäre, glaube ich, noch mal viel, viel näher dran an uns und würde wiederum unserer Gesellschaft, glaube ich, auch viele wichtige Werte vermitteln.
Wir kommen zum Schluss zur letzten Frage. In Tokio, da gab es Gold. Wir haben schon ganz kurz einmal darüber gesprochen. Sportlich nach vorne geschaut. In Paris wollen Sie sicher nicht nur an den Start gehen, um dabei zu sein, oder? Was sind Ihre Ziele für Paris?
Ja, ganz klar. Also ich stehe nicht morgens auf, um zu sagen, mein Ziel ist es jetzt dabei zu sein, ganz und gar nicht. Also das ist eine Sache, die sich bei der Elena definitiv nicht geändert hat, vor oder nach dem Krebs. Ich möchte natürlich Gold. Ich möchte meinen Titel verteidigen. Ich weiß natürlich, dass ich jetzt aus einer anderen Position an den Start gehe. Aber ich glaube, mein Wille und mein Feuer, das ist immer noch da. Und das ist auch noch nicht gestillt. Und das ist für mich jetzt eigentlich eher so eine Challenge, nochmal zu sagen, was kann ich denn jetzt noch? Kann mich die Chemo oder der Krebs jetzt irgendwie abbremsen von meinen Zielen? Und das möchte ich mir selber auch beweisen jetzt nochmal mit dem Auftritt in Paris.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg dafür und vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.